Grab your pen, get your drawing game on. It would start by the end of the song. It's time for Ikigai.
Ey, Rakami!
Ey, Susan!
Oh, das war ja richtig cool. Hey Rakami, schön, dass wir uns wieder in der gewohnten Runde wieder eingefunden haben. Sind wir eine Runde, wenn wir nur zwei Personen sind? Nee, ne?
Naja, wenn wir die Arme so ein bisschen ausbreiten, dann können wir schon was Rundes machen.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr rund aus. Also schön, dass du dabei bist und natürlich auch schön, dass ihr, unsere lieben Zuhörer, wieder dabei seid bei Ikigai, der Mangaka-Podcast, natürlich, das sind wir. Der Podcast, in dem es darum geht, dass zwei Mangaka, also ich und Rakami, darüber sprechen, wie es ist, Mangaka zu sein und Probleme eines Mangakas zu haben. Obwohl, haben wir Probleme? Es sind mehr Themen, die wir haben.
Vielleicht schöne auch Erlebnisse.
Auch das haben wir. Also ihr seht, das Leben eines Mangakas ist sehr vielseitig und aufregend. Ja, wir sind nach einer etwas längeren Pause wieder da. Ist total schön, wieder hier zu sein, finde ich. Und wir haben uns auch total drauf gefreut.
Ja, absolut. Und auch die Nachrichten, die zwischendrin noch gekommen sind, haben uns ehrlich gesagt auch die Winterpause sehr versüßt. Vielen lieben
was?
Dank dafür.
Nein. Was für Nachrichten? Ich muss mich hier mal richtig, also lautstark beschweren. Ich klopfe hier auf den Holztisch, den ich nicht neben mir habe. Das ist ein Karton. Naja, ich muss mich hier beschweren. Und zwar ist es so, Rakami kriegt ständig Nachrichten über unseren Podcast, was total schön ist. Also manchmal zählt mir Rakami auch davon.
Was?
Ich wiederum, ich krieg keine. Also ab und zu vereinzelt, aber das ist nicht gleichzusetzen mit den Nachrichten, die Rakami ständig über unseren Podcast bekommt. Und weißt du was? Ich habe herausgefunden oder mir wurde gesagt, das ist ganz oft so bei Podcasts, dass es immer einen gibt oder eine, die die ganzen Nachrichten bekommt und der oder die andere bekommt keine. Und das ist so wie Good und Bad Cop, habe ich mir sagen lassen. Was heißt das jetzt? Bin ich der Bad Cop von uns beiden? Bin ich hier die Böse?
Vielleicht bist du einfach zu cool. Wer weiß?
Ja, das gefällt mir natürlich besser. Also ich meine, ich gebe dazu, ich habe auch ein chronisches Antwortproblem, ne? Das gebe ich zu. Ich bin da nicht immer die Schnellste. Und ja, so kann schon mal ein Monat vergehen. Ich gebe das ja zu. Aber ich freue mich dennoch über jede Nachricht und ich lese auch jede Nachricht.
Ja, okay. Ich auch.
Ich dachte, jetzt kommt gar keine Antwort mehr von dir. Rakami hat aufgegeben. Ach.
Nein. Das war eher ein, ich dachte, du wolltest das noch weiter ausführen und ich wollte dir dann mehr Raum lassen.
Ah, okay, warte. Lassen wir Raum für meine Empörung.
Zirp, zirp.
Du hast meine Empörung zirp kaputt gemacht.
Also, wenn ihr Nachrichten schreibt, dann bitte weiterhin nur an mich, auf gar keinen Fall an Susan, damit sie sich weiterhin empören kann.
Okay, so viel dazu. Aber wir haben ja dieses Mal auch ein Thema bei Ikigai, außer den Nachrichten, die... Ach ja, übrigens, die Nachrichten, stimmt. Das wollte ich nämlich noch vorstellen. Also wir kriegen natürlich neben den Nachrichten, die ihr uns auf Instagram oder Twitter schreibt, natürlich auch eure YouTube-Kommentare, die lesen wir auch regelmäßig. Ich habe jedes YouTube-Kommentar gelesen, also ich weiß Bescheid, wer schreibt und wie oft auch. Aber wir haben auch einen Kommentar auf Apple Podcast bekommen. Da kann man nämlich kommentieren und Podcast bewerten sogar. Wusstest du das, Rakami?
Ich muss gestehen, Apple Podcasts habe ich bisher gekonnt ignoriert.
Also du hast kein, jetzt machen wir Werbung, du hast kein Apple-Gerät, oder?
Doch, tatsächlich. Obwohl ich absolute Windows-Jüngerin bin, absolut überzeugte Windows-Jüngerin, habe ich hier ein iBrett Pro liegen.
Ein iBrett?
Ja, also es heißt iBrett. Ich weigere mich, es beim richtigen Namen zu nennen, aber es macht seine Sache gut. Und ich hatte tatsächlich auch mal, weil sich mein iBrett so gut mit einem iPhone verstanden hat, ein iPhone, aber das habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten wieder ausgetauscht, weil das iPhone und ich, wir wurden einfach keine Freunde.
War es dir etwa zu eich?
Badusch. Bombe. Naja, du wolltest auf die Apple-Podcasts zurückkommen.
Genau, ja, genau. Und zwar, warte, ich muss mich noch mal ein bisschen mit dieser App zurechtfinden. Eine Sekunde. Erzähl auch noch kurz darüber, wie gerne du Eier isst.
Ja, genau deswegen holt man sich keine Apple-Produkte, weil dieser Satz alleine, und ich muss mich noch kurz mit der App zurechtfinden, sagt schon alles.
Ah ja, okay, ich habe es jetzt auch gefunden. Und zwar, ihr könnt beim Apple-Podcast, heißt das Ding so? Ich glaube, das heißt so. Könnt ihr Bewertungen für Podcasts abgeben? Wir haben natürlich eine super coole Bewertungsrate, weil... Hallo, wir haben ja herausgefunden, ich bin hier die Coole. Darum kriegen wir auch coole Bewertungen. Auf jeden Fall, wir haben ein nettes Kommentar sogar bekommen, unser erstes Kommentar. Und zwar Überschrift, so cool. Ha, wie passend ist das denn? Und darunter steht, ich habe diesen Podcast gefunden, so interessant. Aber ich fände es besser, wenn ihr immer einen festen Tag hättet, wo ihr euren Podcast hochladen könntet.
Ja.
Gut. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorschlag und...
Ja, ist aufgenommen und ich würde sagen, was genau und wie, das wird die Zukunft zeigen. Aber wir haben uns vielleicht so 2, 3 Dinge überlegt.
Ja, haben wir auf jeden Fall. Ich muss halt gestehen, also ich zumindest, ich stecke gerade in den finalen Seiten von Green Garden und da wird es schon manchmal stressig. Also ich führe gerade so dieses richtige Mangaka-Leben, was man, glaube ich, so aus der medialen Presse kennt.
Ja, ich glaub, das, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet nach unserem Selfcare-Podcast, aber ich muss gestehen, haben wir auch im Selfcare-Podcast schon gesagt, seid nicht zu streng mit euch, wenn das mal nicht klappt. Wir sind jetzt gerade auch nicht so streng mit uns, weil die innere Stimme kommt ja auch bald. Ich habe vielleicht auch Stress.
Oh nein! Also man könnte fast sagen, wir sind da etwas unperfekt. Badaboom, badaboom. Und das ist nämlich auch das Thema unserer heutigen Folge. Perfektionismus. Und wie überwindet man ihn? Badaboom, badaboom.
Ja, also im Grunde, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal damit. Was ist denn so das, wo du sagst, wo du noch unnötig viel Zeit in Green Garden zum Beispiel investierst, wo dich der Perfektionismus so richtig packt?
Tja, gute Frage.
Also ich hätte jetzt gewettet, du sagst Maishaare oder sowas, weil ich finde...
Ach nein, die brauchen gar nicht so lange. Also ich würde sagen, so nach 3 Bänden, die ich ja jetzt hinter mir habe, würde ich sagen, ich bin schon ziemlich, wie sagt man, wenn man Zeit spart, nicht akribisch.
Produktiv?
Ja, das auch.
Aber optimiert?
Effizient, genau. Ja. Ich bin sehr effizient in meiner Zeichnung geworden. Ich würde sagen, das, wo mich am meisten meine Zeit verschwende, ist unnötig in die Luft starren. Kennst du das? An manchen Tagen fehlt es einem so an, wie sagt man, Konzentrationsfähigkeit. Und ich ertappe mich da manchmal, wie ich irgendwie 10 Minuten an eine weiße Wand starre, beziehungsweise sie ist jetzt grau. Ich habe meine Zimmerwand in einen schönen Grau gestrichen. Ja, also an eine graue Wand starre und da bin ich ein bisschen uneffektiv, muss ich sagen. Also die 10 Minuten hätte ich besser nutzen können. Auf der anderen Seite hilft das für euch ja nochmal zum Reset. Aber sonst... muss ich ganz stolz verkünden, ich finde eigentlich, ich bin sehr, effizient, so war das Wort geworden. Und glaub, hab da so auch so meine Tricks und Kniffe gefunden, wie ich so am effektivsten arbeite. Wie ist es denn bei dir, wenn ich so mal die Frage zurückwerfe, den Ball zurückspiele?
Uhu. Also, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich direkt nach Maishaaren gefragt habe. Lils Haare kosten mich immer noch. Und das, obwohl ich da auch schon deutlich schneller geworden bin, eben wegen Optimierung und Übung und allem drum und dran. Die kosten mich unsagbar viel Zeit, weil ich war halt auch beim Design von Lil, dachte ich mir so, ach ja, Mensch, schön, machst du mal kürzere Haare als bei der Figur, die ich vorher hatte, ist viel besser. Ach, und die vorher hatte ja glatte Haare. Machst du mal so eine leichte Welle rein? Ich könnte die Vergangenheits-Rakami immer noch dafür verurteilen, dass sie diese Überlegung damals angestellt hat, weil, ja, es gibt nichts Schlimmeres als, na gut, es gibt doch noch eine Sache, die schlimmer ist als mittellange Haare mit Wellen, nämlich ganz lange Haare mit Wellen, aber dementsprechend Lils Haare und die Waldhintergründe, gerade auch, wenn es so Wald bei Nacht sowas ist, weil tatsächlich ist es bei mir so, dass ich halt eigentlich, weil ich sie auch eigentlich gut finde, gerne auf Brushes zurückgreifen würde. Aber das funktioniert halt bei so Lichtspielereien so überhaupt nicht für mich, weil ich dann halt gerne so zum Beispiel Licht von rechts haben möchte. Dann brauchst du halt weniger Schraffur rechts, links mehr so. Und in dem Moment, wo ich dann bei diesen Lichtspielereien das Ganze halt dann entsprechend selber zeichne und danach dann einen Brush verwenden würde bei normalen Lichtverhältnissen, wird man das halt sofort sehen. Und dann sage ich halt, Mist, dann muss ich halt einfach alles selbst zeigen.
Rakami, sorry, was machst du in dieser Folge? Du bist total fehl am Platz. Du bist die reine Perfektionistin. Du hast hier nichts zu suchen in dieser Folge. Es geht hier um, wie überwindet man Perfektionismus, nicht wie erschafft man Perfektionismus.
An ganz vielen Stellen mache ich das aber nicht mehr. Von denen erzähle ich dann gerne später auch noch. Und das Schöne ist ja, der erste Teil zum Überwinden des Perfektionismus ist, sich einzugestehen, dass man vielleicht an manchen Stellen einfach Zeit verschwendet. Darum war das, also dahin zielte auch die Frage an dich ab, weil im Grunde in dem Moment, wo man wahrnimmt, hey, da verschwende ich vielleicht gerade Zeit, kann man ja dann herausfinden, okay, das hier ist vielleicht gerade unnütz perfektionistisch, wie kann ich denn vielleicht dagegen arbeiten oder welche Strategien gibt es da, dass ich da vielleicht was anders machen kann? Und du meintest ja auch vorhin, du hast Strategien entwickelt. Magst du die vielleicht mit uns teilen?
Ja, weil ich merke, ich bin anscheinend nach dieser Definition richtig unperfektionistisch. Ja, weißt du, ich habe mich das nämlich voll lang gefragt, um ein bisschen kurz auf ein anderes Thema zu ziehen. Ich habe mich gefragt, bin ich eine Perfektionistin? Und zu mir meinte mal eine Freundin, Susanne, du bist eigentlich total die Perfektionistin, weil du nie zufrieden bist. Und das stimmt, ich bin nie zufrieden mit irgendeiner Arbeit, niemals. Also das hört sich jetzt total schlimm an, wie ich das erzähle, aber ich finde immer irgendetwas, was man besser machen kann. Und das macht mich, glaube ich, schon zu einer Perfektionistin. Aber ich habe damit gelernt, das eigentlich ganz gut zu kompensieren. Und weißt du wie, Rakami?
Erzähl.
Okay, also ich habe nachgedacht. Und zwar dachte ich nämlich, dieser Punkt, dass ich sage, nee, mir gefällt das Bild nicht so hinterher, nachdem das Bild fertig ist, oder ich habe wieder irgendetwas gefunden, was man im Bild hätte besser machen können. Das kann ich ja eigentlich nur sagen, weil ich gerade diesen Weg gegangen bin. Das heißt, während ich dieses Bild gezeichnet habe, fand ein Lernprozess statt. Und ich habe mich sozusagen noch mal ein Stück weiterentwickelt. Und dieser Punkt, dass ich am Ende dieses Bild sagen kann, ey, da und da vielleicht hätte man die Hand anders machen können oder, keine Ahnung, den Schattenwurf anders machen können, das kann ich ja nur sagen, weil ich mich in diesem Moment weiterentwickelt habe. Das hätte ich zu Anfang nicht sagen können. Und wenn ich zum Beispiel auch auf meine Arbeit mit Green Garden blicke, dann sehe ich ja sozusagen dieses große, große Werk und da ist so viel Zeit zwischengegangen. Also ich arbeite schon an Green Garden mittlerweile, ich glaube, fast 2 Jahre insgesamt, also eine richtig, richtig lange Zeit. Also ich habe mit Green Garden angefangen, da war ich 22. Das heißt, da ist natürlich eine ganze, ganze Menge passiert. Also ich als Person habe mich verändert, aber halt auch ich als Künstlerin habe mich verändert. Und ich kann mir die ersten paar Seiten von Green Garden schon fast nicht mehr anschauen, weil ich so denke, ach, ich hätte das jetzt ganz anders machen können und hier hätte ich das anders platzieren können. Und beim nächsten Mal will ich das auch ganz sicher besser machen können. Aber das kann ich ja nur sagen, weil ich diesen Weg schon gegangen bin, weil ich diesen Weg, diesen Lernprozess schon gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und der Punkt, dass ich jetzt sagen kann, damals hätte ich es anders gemacht, zeigt ja nur, wie viel ich in dieser Zeit gelernt habe. So, das ist so das, womit ich mich tröste. Und darum versuche ich alles so ein bisschen als eine Lernetappe zu sehen. Und das wird niemals aufhören. Also, selbst wenn ich jetzt, sagen wir, in 10 Jahren in der Zukunft auf meine Arbeit jetzt zurückblicke, werde ich sagen können, irgendwie hätte ich das jetzt alles besser machen können. Natürlich kann ich das in 10 Jahren besser. Aber diesen Prozess, diesen Lernprozess muss ich doch jetzt erstmal gehen, damit ich das in 10 Jahren sagen kann. War das überhaupt deine Frage? Ich bin jetzt so ein bisschen ausgeschweift in dieser Erklärung. Was war nochmal deine Frage? Was war das?
An sich also ich glaube, die Frage hattest du sogar gestellt, ob denn mit der Definition, die ich eben angerissen habe, ob du da denn überhaupt eine Perfektionistin bist. Ich glaube, das war der Anfang. Und ich muss aber auch sagen,
was war denn mein Ende dann? Bin ich das jetzt oder bin ich das nicht? Ich habe es nicht geklärt für mich.
Da wollte ich gerade einhaken, weil ich finde, das ist ein super interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil du hast ja gemeint, dass du im Endeffekt dann nicht zufrieden bist, aber gelernt hast, es im positiven Sinne zu akzeptieren, nicht so von wegen so, bringt's eh nichts, also nochmal dran zu gehen, sondern halt einfach zu sagen, ich war an dem Punkt und dass ich am Ende unzufrieden sein kann, zeigt hier nur, dass ich mich entwickelt habe. Und ich finde, das ist total der schöne Gedanke und das bringt mich aber dann trotzdem zu der Frage, wie man überhaupt den Perfektionisten definiert. Ist der Perfektionist die Person, die am Ende unzufrieden ist und dann eventuell auch nicht noch, also nichts macht, sondern dann sagt, okay, ich möchte aber Also ich möchte es so als Abbild dieses Prozesses stehen lassen, oder ist der Perfektionist, der dann sagt, ach Mist, ich muss da noch mal ran? Oder sind das vielleicht zwei unterschiedliche Arten von Perfektionismus? Und da war ich gerade gedanklich so ein bisschen. Wie ist denn dein? Also denkst du, dass es nur den einen Perfektionisten und nur den einen Perfektionismus gibt?
Also wenn du es so formulierst, denke ich schon, dass es nur unterschiedliche Herangehensweisen von Perfektionismus gibt, weil beide Typen ja beide Perfektionismus in dem Sinne anstreben, also auf ihre ein oder andere Art und Weise. So dass ich unzufrieden bin, hängt ja damit zusammen, dass ich etwas Perfektes erreichen möchte oder etwas. Ja, perfekt ist halt so die Sache, ne? Perfektion gibt es in dem Sinne nicht, ne? Aber etwas Besseres, etwas Vollkommeneres erreichen möchte, etwas weniger, in Anführungszeichen, Fehlerbehaftetes, ne? Das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie derjenige, der sich ständig korrigiert und nicht zufrieden ist, weil er ja genau das Gleiche möchte, oder? Es sind halt nur unterschiedliche Herangehensweisen, das zu kompensieren, denke ich. Also ich finde meine ganz gut, muss ich gestehen.
Sehr schön.
Um dann nochmal zu der Frage zu kommen, was sind denn so deine Tipps? Wie würdest du denn sagen, wie könnte man denn zum Beispiel, wenn du so ein Typ bist, der nie zufrieden bist und ständig seine Bilder korrigiert und viel zu viel Zeit aufwendet, um ein gewisses Panel oder, keine Ahnung, eine gewisse Pose zu zeichnen. Wie meinst du denn, kann man das überwinden? Hast du da so einen Trick?
Also ich muss ehrlich zugeben, was mir da weitergeholfen hat, ist tatsächlich etwas, womit Amino Kameko irgendwann ankam. Falls euch der Name nicht sagt, wir haben mal zwei ganz tolle Folgen mit ihr aufgenommen. Und zwar hat sie mir mal.
Die solltet ihr unbedingt noch nachholen, das muss ich nochmal sagen. Also wenn ihr diese Folgen noch nicht kennt, das war nämlich so interessant, da redet Anna darüber, wie sie in Japan Manga-Assistentin ist. Also das war so spannend. Entschuldigung, wollte ich nochmal kurz einwerfen. Mach ich weiter.
Kurzer Werbeblock.
Werbung, Ende.
Sie hat mir auf jeden Fall von einem Konzept namens Wabi Sabi erzählt. Und zwar meint das so im groben Sinne, also es gibt eigentlich gar nicht die deutsche Übersetzung dafür. Perfection in Imperfection, also sprich die Perfektion in unvollkommenen Sachen, was aber wiederum ein Bild ergibt, was in dem Moment, wo man es hätte herbeiführen wollen, mit den Hilfsmitteln, die einem Perfektionisten halt zur Hand gegeben sind, hätte man das gar nicht bekommen. Zum Beispiel, was weiß ich, in einen Baum hat ein Blitz eingeschlagen und dieser Baum wiederum wurde vorher getrimmt, dass er halt in Anführungszeichen perfekt ist. Aber nachdem der Blitz eingeschlagen hat, wurde er halt neu überwuchert von irgendwelchen Pflanzen, weil in dem Moment halt dann die Freiheit da war, dass er halt nicht mehr zurückgetrimmt wurde und dass das dann halt natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise perfektes Bild ergeben kann. So, oder auch einfach, wenn man zum Beispiel, da gibt's auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt in Japan eine Technik, dass wenn Keramik runterfällt oder kaputt geht, dass dann die Risse mit Gold aufgefüllt werden, um quasi diese Handlung vom Kaputtgehen nochmal eigentlich sogar noch mehr akzentuiert wird, wie wenn man es halt einfach nur wieder zusammenkleben würde, sondern es wird halt so richtig noch zur Schau gestellt, dass das da stattgefunden hat und es entsteht halt was Neues, was natürlich dann halt in einem Sinne halt nicht perfekt ist, im anderen Sinne halt aber was ganz Neues, was wiederum auf eine gewisse Art und Weise halt auch sehr perfekt sein kann.
Ich finde, das ist ein super, super spannender Punkt, denn wir haben ja in unserer Gesellschaft so diese Definition von perfekt, das ist das, was man erreichen soll im Leben. Also sei es in der Zeichnung, sei es in anderen Dingen, im perfekten Leben, whatever. Also das Perfekte ist immer das, was erstrebenswert ist, das, an das wir uns richten sollten. Aber ich finde das ein interessanter Gedanke, dass zum Beispiel auch Perfektion eigentlich auch störend sein kann. Ein perfektes Bild, also sagen wir jetzt mal, es würde ein perfektes Bild geben. Ich stelle mir ein perfektes Bild, um ehrlich zu sein, ziemlich langweilig vor. Ich glaube, das ist ein Bild, das würde nichts bei dem Betrachter auslösen. Weder Emotionen noch, irgendwas anderes, noch Ästhetik. Also, ne, so ein tiefes inneres Empfinden könnte, glaube ich, ein perfektes Bild niemals auslösen, weil es halt zu perfekt ist. Weil was ist in unserer Welt schon perfekt? Alleine unsere Gesichter sind in dem Sinne nicht perfekt, weil die nicht perfekt symmetrisch beispielsweise sind. Sieht ja auch irgendwie, glaube ich, komisch aus. Oder keine Ahnung, unsere Welt ist nicht perfekt. Und ich glaube, genau das, was du sagst, so etwas Unperfektes, kann es manchmal auch super spannend und aufregend machen. Und ich finde, genau das ist ja auch so interessant an Manga. Also ich glaube, wir beide hatten uns ja auch schon mal, also noch nicht in der Podcast-Folge, aber so privat darüber unterhalten, wie etwas Unperfektes oder eine übertriebene Gestik beispielsweise. Im Manga wird ja oft verwendet, sagen wir, in Action-Szenen. Da wird ein Arm viel länger gezeichnet beispielsweise, als er eigentlich wäre. Oder Anatomie wird irgendwie so verzerrt, dass sie in echt gar nicht funktionieren würden. Sieht aber im Manga super dynamisch und spannend aus. Und gerade das zum Beispiel macht Manga sich ja zunutze, ne? Weil, also anatomisch würde das manchmal überhaupt nicht aufgehen, was für komische Verrenkungen manche Figuren in Panels machen oder was für extreme Bewegungen und Haltungen, wie gesagt, die da ausführen, würde im echten Leben keinen Sinn machen. Aber im Manga sieht es halt irgendwie, weil es so auf die Spitze getrieben ist, so spannend und interessant aus, dass es dann doch funktioniert. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass zum Beispiel in Anführungszeichen etwas Unperfektes, weil es halt, wie gesagt, nie in echten Leben so funktionieren würde, dennoch dann eigentlich perfekt sozusagen eingesetzt wurde, weil es halt diese Wirkung erzielt, die es halt nun mal erzielen soll. Und das finde ich halt, wie gesagt, einen ganz spannenden Gedanke, dass man halt sagt, okay, Perfektionismus muss gar nicht unser Ziel sein. Weil wie gesagt, es ist langweilig.
Tatsächlich war das auch ein Punkt, der mir dann geholfen hat, meinen eigenen negativen Perfektionismus zu überwinden, dass ich mich halt wirklich mal hingesetzt habe und mal geschaut habe, so die Manga, bei denen ich sage, die sind richtig, richtig gut und schön gezeichnet und dass ich dann halt mal geschaut habe, wie sehen da die Zeichnungen eigentlich aus und da ist halt genau das, was du beschreibst. Da ist dann teilweise das Gesicht deformiert, der Mund sitzt ein bisschen schräg drin oder so. Also für die, die wissen wollen, wovon ich rede, ich glaube, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, schaut euch den Manga Train Man an. Nur 3 Bände, wundervoll. Auf jeden Fall, der ist halt, also teilweise passt da anatomisch gar nichts. Die Protagonistin würde durchbrechen. Aber im Zusammenspiel ist es einfach nur dynamisch, es holt einen ab, es hat einen Flow dadurch. Und das war halt einfach. Und umso mehr ich halt schaute, wie dann meine Lieblingsmanga gestrickt sind, umso mehr stellte ich fest, die sind so gar nicht perfekt. Und Anatomie, so von wegen 8-mal oder 7-mal passt der Kopf da rein, das funktioniert bei den meisten auch so gar nicht. Aber es war gar nicht schlimm. Im Gegenteil, es war halt eher so, dass die Gesamtwirkung dann die Geschichte halt auch einfach noch positiv beeinflusst und sogar getragen hat. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich da dann auch ganz bei dir. Ich finde halt, gerade im Manga geht's halt auch einen guten Teil darum, erst die Regeln zu lernen, wie man, also in Anführungszeichen, richtig perfekt zeichnen würde, um sie dann wiederum zugunsten der Charaktere, Geschichte oder Dynamik zu brechen. Weil in dem Moment, wo zum Beispiel halt in einer Action-Szene in einem Shonen-Manga dann perspektivisch die Hand so riesig gezeichnet ist, das zieht einen natürlich in die Seite rein. Das ist natürlich total dynamisch. Und da ist es halt eher so, wenn man das denn anatomisch korrekt zeichnen würde, würde diese Szene unheimlich viel verlieren. Und dementsprechend muss ich halt auch sagen, bin ich gerade bei Action-Szenen oder so, wenn was im Internet gepostet wird und dann kommt die Internetpolizei, sagt und, oh, das ist ja aber anatomisch nicht korrekt, das ist deswegen ein schlechtes Bild, muss ich ehrlich sagen, bin ich da denn überhaupt nicht dabei, weil solange am Ende die Wirkung stimmt, dann sollte man sich eigentlich nicht an solchen Regeln aufhängen, weil es ist natürlich, also Manga ist ja kein Abbild der Wirklichkeit, sondern Fotos sind Abbild der Wirklichkeit. Und dementsprechend, wenn man gerne ein perfektes Abbild der Wirklichkeit möchte, dann sollte man halt auf Fotos zurückgreifen und nicht unbedingt im Manga danach suchen. War dann so die Quintessenz, die ich für mich da mitgenommen habe. Und ich muss dann auch ehrlich sagen, ich habe dann einfach halt mal versucht und probiert. Und zum Glück habe ich ja einen Redakteur, der sich dann beschwert, wenn ich halt zu viel versuche und zu viel probiere. Und erstaunlicherweise hat er sich dann aber an den Stellen, wo ich dann mal mehr gewagt habe, gar nicht beschwert, sondern da war es dann eher so, dass wenn da Feedback kam, das eher positiv war und dass ich auch gemerkt habe, so hey, wenn ich mich davon so ein bisschen wegbewege, so von 8-mal Köpfe in den Körper und so, dann wird das Ganze dynamischer und hat ein bisschen mehr Flow. Und deswegen war es dann halt eher so, ja, bei mir so das stückweise Raustrauen aus dem Perfektionismus. So erstmal so den Zeh ins Wasser stecken, dann mit dem Fuß und, na gut, am Ende die Arschbombe, so weit bin ich noch nicht. Das merkt man ja auch allein, was ich am Anfang über Baumrinde und Haare erzählt habe. Aber ich finde, sich vom Perfektionismus loszusagen und da das richtige Maß zu finden, so an welchen Stellen brauche es vielleicht immer noch Perfektionismus und an welchen Stellen brauche ich ihn halt eben nicht. Das ist halt einfach, denke ich, auch ein stetiger Prozess, genauso wie auch, ja, wie die Weiterentwicklung als Künstler. Was dann, glaube ich, auch wieder das trifft, was du halt am Anfang gesagt hast, mit dem, dass man ja in dem Moment einen Prozess hinter sich hat, wenn man halt erkennt, dass man etwas besser könnte.
Ich finde, Trauen, also das Stichwort Trauen, ist da ein richtig guter Punkt. Und zwar, ich werde jetzt mal ein bisschen deep, ja?
Oha.
Ich denke, so dieses akribische, perfektionistische, das kommt auch von einer Angst. Das hört sich jetzt so voll dramatisch an. Das extrem perfektionistische kommt von einer Angst. Und zwar denke ich das nämlich, weil ich glaube, also wieso sind wir überhaupt perfektionistisch? Und ich denke, das kommt oft von der Angst vor Meinung anderer. Also andere, oder zumindest ist das, was ich auch häufig festgestellt habe, leider auch häufig bei Künstlern, die so schön wie möglich gemalt haben und ihr Allerbestes gegeben haben, damit am Ende niemand jemand etwas über die Zeichnung sagen kann. Und ich kenne das ja selber von mir auch so. Ich möchte selbst oft gerne einfach etwas Schönes zeichnen, damit die Leute am Ende sagen, es ist schön und nicht, oh, da hast du irgendwas gemacht, oder am Ende lachen sie noch über meine Bilder. Weißt du, was ich meine? Und dieser Schritt zu sagen, ey, ich traue mich aber jetzt nicht unbedingt einfach nur eine schöne Zeichnung zu machen, weißt du, das ist ja so das, was so das Perfektionistische ja ist, sondern ich breche jetzt aus einem Muster, ich breche jetzt sozusagen mit den Regeln, dafür brauchst du Selbstbewusstsein. Und ja, ich denke, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, so dieses Regeln brechen beruht halt von diesem Selbstbewusstsein, was du einfach aufgebaut hast. Übrigens, auch ein ganz interessanter Punkt, da hatte ich nämlich auch oft drüber nachgedacht und auch bei mir selber, so dass viele Künstler Angst haben, dass über ihre Bilder gelacht wird. Und ich meine, ich kenne das selber, aber Leute sind manchmal ein bisschen fies und Leute bewerten auch manchmal ein bisschen unnett, das passiert. Aber ich glaube, man muss da echt lernen, drüber zu stehen. Und erst wenn man das kann, also dieses Drüberstehen, dass Leute auch nicht immer nette Sachen über einen zu sagen haben, wie das halt so im Leben ist, darüber muss man lernen, drüber stehen zu können. Und das ist auch das, was, glaube ich, ein Profi lernen muss, mit sich zu bringen. Also wenn ihr wirklich mal Mangaka sein wollt und auch eure Werke einem größeren Publikum präsentieren wollt, müsst ihr lernen einfach, dass euch das irgendwann egal ist, was andere Leute in dem Sinne über eure Werke sagen.
Also ich muss sagen, tatsächlich kann ich hier nur einen Teil unterschreiben. Gar nicht alles. Mhm. Weil tatsächlich, bei mir ist es so, also wenn ich jetzt sagen würde, mir wäre egal, was die anderen über meine Sachen sagen, dann wäre das auch nicht wahr. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich kriege halt seit Jahren zu hören, deine Nasen sind komisch. Und also bei mir ist es halt wirklich eher so, dass ich meine größte Kritikerin bin. Ich habe gar nicht so sehr Angst davor, was die anderen über meine Zeichnungen sagen, weil entweder es ist halt...
Ja, aber das ist es ja. Ich finde, Entschuldigung, dass ich da ganz kurz einhake. Also ich würde auch sagen, ich bin meine allergrößte Kritikerin. Weißt du, was ich meine? Und darum ist mir ist nicht in dem Sinne egal, was andere Leute zu mir sagen. Wie gesagt, ich finde, konstruktive Kritik ist das Wichtigste, was einem passieren kann. Aber ich denke, so hart, wie ich mich selber kritisiere, so hart kann mich keiner kritisieren. Weißt du, was ich meine? Und das
schon,
ist dann irgendwie so dieses Selbstbewusstsein, was man sich dadurch auch aufbaut.
Ja, aber was ich meinte ist, ich bin nicht so kritisch mit mir, weil ich Angst habe, weil ich Angst vor der Bewertung anderer habe oder dass andere über meine Bilder lachen. Das war bei mir nie der Ursprung, so meine ich's. Sondern im Grunde war das halt wirklich, mag jetzt blöd klingen, aber aus mir heraus ein Streben nach Perfektion, nach meinen eigenen Standards. Und das war halt auch im Grunde das, was mich angetrieben hat, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie daran lag, dass ich halt relativ ungefiltert relativ viel Kritik bekommen habe und da dann auch erstmal lernen musste, so von wegen, welche Kritik ist jetzt sinnvoll und welche, also zum Beispiel, die Anatomie ist off, schau mal danach, das war dann sinnvoll, oder deine Nasen sind doof, das war dann eher unsinnvoll, so. Aber das war gar nicht so, also das war nicht das, was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, perfektionistisch zu sein, sondern es war halt wirklich mein eigener Anspruch, in eine gewisse Richtung gehen zu wollen, das Schlimme war, aber ich hatte diese Richtung für mich nie wirklich klar definiert, weil ich das gar nicht fassen konnte, wie meine eigenen Ansprüche waren. Und ich bin dann aber trotzdem diesen Ansprüchen hinterhergerannt. Und das war dann so bei mir, ehrlich gesagt, der Motor, der dann dazu geführt hat, dass ich dann immer perfektionistischer wurde. Mm. Und daher muss ich halt sagen, also ja, ich kann's total nachvollziehen, dass man sich dann halt auch einen Kopf macht, weil wie gesagt, ich mache mir auch oft genug einen Kopf, was die anderen denken, was die anderen sagen, wie sie es finden. Und ich muss halt auch sagen, ich unterschreibe auch total deinen Punkt, Kritik ist gut und wertvoll, wenn es gute und wertvolle Kritik ist. Nur ich würde halt, also ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass Perfektionismus aus einer Angst davon kommt, wie die Bilder von der Außenwelt aufgenommen werden, sondern ich glaube, es gibt halt auch Leute, bei denen es halt einfach was mit den eigenen Ansprüchen zu tun hat, unabhängig von der Außenwelt, die halt auch.
Also, ich glaube, also wir sind ja beide keine Psychologen, darum können wir jetzt wirklich auch nur glauben und spekulieren. Ich glaube tatsächlich schon, dass das immer von außen kommt, weil für wen möchtest du denn sonst perfekt sein? Weißt du, deine für Zeichnungen, mich? Aber die sieht doch am Ende doch auch jemand. Oder würde doch auch heißen, dass du Zeichnungen machen könntest, die nur für dich sind, aber das tust du doch nicht, dadurch, dass du einfach deine Werke immer für eine Öffentlichkeit zeichnest. Eine Geschichte ist ja auch dafür da, gelesen zu werden. Ich glaube schon, dass das immer darauf beruht. So alles, was wir tun und machen, machen wir ja oft für die Bewertung anderer. Ich glaube, mehr als wir eigentlich wahrhaben wollen.
Und was ist mit den Leuten, also ich kenne halt tatsächlich.
Was ist mit den Leuten, die nie rausgehen? Hm.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also ich kenne halt wirklich einfach ein paar Leute, die halt für ihre Mappe zeichnen und für ihre Mappe zeichnen und für ihre Mappe zeichnen und niemand anderem zeigen. Und trotzdem hatte ich mal mit einer von denen eine der fruchtbarsten Diskussionen über Perfektionismus, weil sie halt einfach, also ich habe gemerkt, die stellt sich genau dieselben Fragen, steckt da genauso drin wie ich, so einfach, weil sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden
aber
wollte.
Aber zeigt sie die Mappe niemanden, weil sie Angst hat vor der Bewertung anderer Leute? Weil also sie sagt, das ist nicht perfekt und darum kann ich das niemanden zeigen.
Sie sieht da einfach nicht die Notwendigkeit. Ihr reicht das, wenn sie für sich arbeitet. Aber ich glaube, sie ist da auch ein sehr, sehr krasser Ausnahmefall. Also ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt erzähle. Ich nenne ja keine Namen.
Ja, also das ist die Isabella von...
Psst.
Nein, keine Ahnung, ich kenne die Person nicht.
Nee, ich würde auf jeden Fall halt die Möglichkeit nicht grundsätzlich ausschließen, sondern, also wie gesagt, ich kann halt auch einfach dieses von sich aus den eigenen Ansprüchen, die natürlich auch von außen geformt werden, da bin ich ganz bei dir. Ich kann es halt auf jeden Fall natürlich nachvollziehen. Ich würde halt nur einfach die Möglichkeit, gerade weil solche Leute wahrscheinlich dann auch dazu neigen, sehr leise zu sein und eben nicht in der Öffentlichkeit damit zu agieren, nicht ausschließen. Ich würde den Leuten das nicht absprechen, eben weil ich halt schon so ein bisschen peripher halt da auch was mitbekommen habe von manchen
Menschen.
Ich halt
schon, weil ich schon denke, dass diese Leute sich das nicht trauen zu zeigen, weil sie Angst haben vor der Bewertung anderer. Da bin ich überzeugt. Ich kenne zwar niemanden, aber ich habe da meine Meinung.
Nach der Winterpause und wir sind uns zum allerersten Mal nicht einig.
Ich finde das schön, da mal so eine Diskussion drüber zu führen. Gerne auch an unsere Hörer, falls ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, schreibt euch das in die Kommentare, aber teilt das nicht mit uns. Nein, also schreibt das bitte zum Beispiel in die YouTube-Kommentare. Das wäre total cool, da mal so eine Diskussion drüber zu führen, weil ich finde, das ist schon eine interessante Frage. Für wen oder wieso sind wir überhaupt perfektionistisch? Sind wir so richtig, jetzt sind wir in den tiefen Fragen des Lebens. Wieso
ja, du hast doch angekündigt,
wir?
Jetzt wird's deep.
Ja, es ist wirklich deep. Also wieso sind wir und wieso sind wir perfektionistisch? Woher beruht das? Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage. Und ich beharre da ganz akribisch auf meinen Standpunkt. Aber ich lese mir trotzdem gerne eure Kommentare dazu durch.
Ausnahmsweise.
Ausnahmsweise. Nein, ich lese alle Kommentare. Ich liebe das Kommentare lesen. Aber mir schickt ja keiner irgendwas auf Instagram oder Twitter.
Ja, aber YouTube-Kommentare kannst du doch lesen.
Ja, die kann ich lesen. Die lese ich auch sehr gerne.
Die
hast du noch einen Tipp?
Ja, ich wollte gerade fragen, was wir jetzt gerade irgendwie noch gar nicht so geklärt haben, ist, wie man den Perfektionismus überwinden kann. Wobei man da dann aber auch berechtigte Kritik vielleicht nicht ganz ignorieren sollte. Also ich hatte dann ja auch erzählt, dass man sich ja dann vielleicht auch mal vor Augen führen kann, welche Sachen man denn selber gut findet und da dann halt mal die eigenen Maßstäbe an die eigenen Sachen anlegen kann, dann vielleicht auch feststellt, also zumindest ich habe in 99% der Fälle festgestellt, ich bin mit mir viel strenger als mit den Manga, die ich liebe. Hast du denn darüber hinaus noch Tipps, wie du deinen Perfektionismus überwinden hast?
Also ich denke, wenn man Mangaka ist, beziehungsweise Deadlines hat, dann kann man sich einfach gar nicht leisten, perfektionistisch zu sein. Also, um das mal ganz flach auszudrücken. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich am meisten meinen Perfektionismus überwunden habe. Weil, ich glaube, ich habe es jetzt schon auch schon gesagt, dass ich am, habe ich das schon gesagt oder habe ich dir das vorher mal gesagt? Manchmal vergesse ich das, was wir im Podcast sagen und das, was wir so privat uns erzählen. Das ist manchmal ein schmaler Grat, aber notfall wiederhole ich mich, ist ja nicht schlimm. Am Anfang, als ich angefangen habe mit Green Garden, war ich viel perfektionistischer, als ich das jetzt bin. Das lag halt daran, dass ich auch noch am Anfang unsicherer war, um nochmal meinen Standpunkt hier klar zu machen. Und natürlich hat sich natürlich mit Banderei jetzt, wo ich gerade fast fertig mit bin, viel Selbstbewusstsein da auch hintergesammelt, um nochmal meinen Standpunkt festzumachen. Aber natürlich auch habe ich, natürlich habe ich aber auch einfach gelernt, mit meiner Zeit mich zu arrangieren. Und man merkt halt, die Zeit wird knapp, wenn man 2 Stunden zu lange an irgendeinem Panel sitzt, weil da die Hand nicht so perfekt geworden ist, wie man sich das gerne sich gewünscht hätte oder das Haar nicht genau da liegt, wo man sich das gerne gewünscht hat. Gerade beim digitalen Zeichnen, wo man ja jeden Schritt korrigieren kann, das verleitet ja auch ganz schnell dazu, ne? Also jede Linie kannst du nochmal neu ziehen, jedes Raster kannst du nochmal anders setzen. Du hast ja 1000 Möglichkeiten. Und das ist halt auch die Gefahr. Im Vergleich ja beim Analogen, da hast du halt diesen einen Strich. Das möchte ich jetzt gar nicht runterreden, aber du hast halt deinen finalen Strich in der meisten Zeit und du hast dann nicht die Chance, das 100.000 Mal zu korrigieren. Das hat dann dadurch auch was sein Gutes, aber beim digitalen Zeichnen, ja, kannst du das halt 1000 Mal. Und wie gesagt, am Ende wurde es dann halt knapp mit der Zeit. Und dann habe ich einfach gelernt, wenn ich noch schlafen möchte, wenn ich noch essen möchte und auch mal an die frische Luft möchte, dann muss ich einfach lernen, nicht so perfektionistisch zu sein. Und was ich zum Beispiel auch oft mache, wenn ich so merke, ah, da verzettel ich mich gerade in einem Panel. Also da habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, diese eine Hand 5-mal neu gezeichnet und bin irgendwie immer noch nicht zufrieden. Ein kleiner Tipp, was ich oft mache, ist, dass ich das dann erstmal ruhen lasse und dann setze ich mich an ein anderes Panel und mache das erstmal in der Zeit. Weil wenn so ein bisschen Zeit verflogen ist und man sich ein bisschen anderen Dingen gewidmet hat und sein Auge auf andere Dinge fokussiert hat, dann kann man nach einer gewissen Zeit das Panel, wo man so ein bisschen gehadert hat, nochmal ganz anders betrachten. Also Distanz hilft meistens, ja, das zu überwinden, finde ich.
Also würde ich total unterschreiben. Und ich muss halt auch sagen, zum Beispiel, dass mit dem, dass Deadline-Druck und Zeitdruck auch einfach gegen Perfektionismus hilft, würde ich auch so unterschreiben. Beziehungsweise bei mir war es tatsächlich so, dass meine Manga durch den Zeitdruck ehrlich gesagt was gewonnen haben. Weil, also, ich habe halt wirklich dazu geneigt, dass ich halt ein Gesicht nicht nur 1-2 Mal korrigiert habe, wenn ich nicht ganz zufrieden war, sondern halt 4, 5, 6, 10 Mal. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob du das kennst, für mich gab es dann irgendwann den Punkt, da hat sich das Gesicht dann tot gezeichnet angefühlt, so dass ich dann am Ende hingegangen bin und ich habe es einfach komplett gelöscht und nochmal gezeichnet.
Ja, kenne ich.
Und das ist halt dieses ewige dran rumwursteln, das tut manchmal auch den Zeichnungen nicht gut. Und klar, man kann sich dann irgendwie auf die Kappe schreiben, so ja, ich habe jetzt lange versucht, es perfekt zu machen, aber manchmal ist auch einfach so ein unmittelbarer Ausdruck auch einfach viel, viel schöner. Und das ist halt einfach das, wo ich auch sagen muss, wo sich auch mein Empfinden für Perfektionismus halt im Laufe der Zeit verändert hat, dass halt eben Perfektionismus, also dass halt einfach perfekt für mich inzwischen was anderes bedeutet und dass ich ehrlich gesagt, jetzt, das wird mir gerade klar, dem immer noch so hinterherrenne, dass nur die Art und Weise, wie ich da hinkomme, halt eine andere ist, dass ich halt eher nach einem bestimmten Gestus, Duktus, da wollte ich hin, halt suche, statt halt zu sagen, okay, und ich gucke jetzt, dass es wirklich auf den Millimeter genau anatomisch passt, weil wie gesagt, beim Manga funktioniert das halt an vielen Stellen einfach gar nicht, beziehungsweise hat halt für meine Geschichte dann nicht funktioniert. Und da war ehrlich gesagt dann die aufkeimende Deadline dann eher was Positives für mich, dass ich dann, also ich habe mir immer versprochen, und da bin ich auch ganz bei dir, von wegen Abstand, ich lege das jetzt weg, wenn ich es morgen immer noch blöd finde, dann darf ich da noch mal dran. Und meistens war es dann aber so, wenn ich es mir dann am nächsten Tag oder in ein paar Stunden noch mal angeschaut habe, dass es halt voll okay war, beziehungsweise, dass ich dann auf einmal sogar Dinge dran entdecken konnte, die ich halt vorher gar nicht wertschätzen konnte. Und hätte ich dann direkt weiter dran rumgefuhrweckt wie am Anfang, dann wären diese Dinge halt einfach nicht mehr da gewesen. Ja, soweit, so gut. Bist du noch da?
Schön, schön. Ah nein, ich fand das wirklich so schön. Ich habe dir gerade richtig gerne zugehört. Ich finde, das hast du total schön nochmal so wiedergegeben. Toll.
Dankeschön dafür.
Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich höre unseren Podcast gerne.
Schön, dann haben wir immerhin schon mal einen glücklichen Hörer.
Ja, ganz unperfekt habe ich mich auch gar nicht weiter vorbereitet. Ich habe gar keine weiteren Punkte mehr, die, glaube ich, jetzt noch von Relevanz sind.
Nee, ja. Ich würde auch sagen, also ich muss halt ehrlich sagen, so der größte Punkt, der bei mir halt wirklich den Perfektionismus ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise, wie ich gerade eben festgestellt habe, umgepolt hat, ist halt wirklich einfach die Zeitnot. Dementsprechend muss ich halt ehrlich sagen, diese Zeit
also
hat aber
natürlich... Also viel Druck im Leben, das hilft euch.
Ja, das ist es halt. Das hat halt nicht jeder, beziehungsweise möchte sich ja vielleicht auch nicht jeder aussetzen. Und dementsprechend möchte ich da vielleicht dann einfach eher so nochmal einen Appell an euch richten, dass ihr halt einfach nicht zu streng mit euch selbst seid und auch nicht zu streng mit euren Zeichnungen seid, sondern halt dann wirklich vielleicht einfach euch halt versprecht so, ich lege das jetzt weg und ich darf da später nochmal dran und ich bilde mir dann später nochmal ein Urteil. Weil tatsächlich ist halt das, was man im Eifer des Gefechts beim Machen halt denkt, nicht unbedingt maßgeblich für das, was das Bild tatsächlich ist. Mhm. Beziehungsweise für die Schönheit, die das Bild vielleicht halt auch einfach gerade schon hat, die ihr halt gerade nicht sehen könnt, weil ihr halt zu sehr auf, also weil es in die eine Richtung perfekt ist und ihr gerade in die andere Richtung perfekt sein wollt. Und dementsprechend legt es doch vielleicht dann einfach halt mal zur Seite, schaut später noch mal drauf. Und ich glaube, ihr findet dann, wenn ihr dann also auch ehrlich mit euch selbst seid und halt nicht zu krasse Maßstäbe, also nehmt die Maßstäbe, die ihr für andere Bilder nehmt, nicht die, die ihr für eure eigenen nehmt. Das ist, glaube ich, auch noch mal so ein Punkt. Wenn ihr dann später mit diesen Maßstäben da drauf schaut, werdet ihr bestimmt was entdecken, was ihr richtig schön findet.
Ich denke auch, am Ende geht es darum, Perfektion im Unperfekten zu finden.
Ja, wabi-sabi.
Wabi-sabi. Oh, was für ein schönes Ende dieser Folge. Wirklich wunderbar. Also mir hat die erste Folge in diesem Jahr mit dir wieder richtig Spaß gemacht. Und wir hatten eine richtig hitzige Diskussion, würde ich sagen.
Ja, wir sind uns nahezu an die Gurgel gegangen.
Ah,
also echt.
Das war hier Krieg, also... Gut, dass wir hier nur virtuell kommunizieren. Also, säst du jetzt hier vor mir?
Ja, also mein Blick, der hätte dich definitiv vom Stuhl gehauen.
Ach, ich spüre ihn schon so ganz virtuell. Geht mir schon ziemlich nah.
Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir doch dabei, auf dass ich dann Susans Icon weiterhin böse anstarren kann. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bis zur nächsten Folge mit Ikigai. Bis dann.
Ah, nein, wir müssen noch sagen, in der nächsten Folge, ganz, ganz wichtig, wir waren nämlich fleißig, haben wir nämlich einen Special Guest und ihr könnt schon mal raten, wer dieser Special Guest ist. Wir verraten nämlich noch nichts und ja, freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die wird wieder auch sehr interessant und da haben wir auch richtig viel diskutiert. Also die war auch richtig hitzig. Boah, richtig feurig sind wir geworden. Sehr schön. Ja, jetzt können wir Tschüss sagen.
Darf ich jetzt?
Darfst du.
So, dann bis zum nächsten Mal mit Ikigai. Tschüssi.
Tschüssi.